Es ist jetzt 2 Jahre her. Das passt zum Wetter. Wir gehen nach Afrika. Dass in Westafrika der Ebola-Virus massiv ausgebrochen ist. Mal die Medien gecheckt. In der Zwischenzeit, es wird ja immer weniger. Das behandelt man jetzt nur noch in Laboren, bis es wieder vorkommt. Und es hat, die letzten Zahlen waren 28.000 Personen betroffen, von denen 11.000 Personen gestorben sind. Ich habe nicht nachgeschaut, wie viele Einwohner Pfullingen hat. Jemand eine Zahl? Wie viele Einwohner hat Pfullingen? 10.000. Okay, also 2/3 der Einwohner Pfullingens wären von diesem Ebola-Virus, an diesem Ebola-Virus gestorben, wenn man das überträgt von den Verhältnissen. Wie ging es dir, als du davon gehört hast? Was fandest du an diesem Virus beängstigend? Einfach mal für dich überlegst. Also was ich am unheimlichsten fand, war die Botschaft, man kann nicht wirklich was tun, es gibt nicht wirklich eine Behandlung und der überträgt sich so schnell von einem zum anderen. Man merkt es noch nicht, wenn er übertragen wird, aber wenn er austritt, hat er diesen in allermeisten Fällen tödlichen Verlauf. Und nicht nur tödlich, sondern auch noch sehr grässlich. Die Leute sterben an innerlicher Verblutung. Und es war eine Epidemie, wo ich immer wieder baff bin, dass dem dann doch Einhalt geboten wird, dass Gott dann doch sagt, hey, hier ist eine Grenze. Das hört jetzt hier auf. Stellt euch mal vor, das wäre nach Europa getragen worden. Stellt euch mal vor, nur an einem Flughafen. Ich bin öfters an Flughäfen unterwegs, wo ich denke, das ist Tröpfcheninfektion. Also das ist da ungeblieben, ist Wahnsinn. Vom Bibeltext heute, da werden wir nicht von einer Epidemie hören, sondern wir setzen noch eins drauf, wir werden von einer Pandemie hören, einer weltweiten Katastrophe. Länderübergreifende globale Krankheit. Und die schlummert in uns. Ganz unterschwellig. Und die befällt unsere Organe und die schädigt diese Umwelt und führt letzten Endes zum Tod. Aber mit 100%iger Garantie. Da gibt es keine Überlebenden. Und das Krasse ist, wir Menschen befeuern diese selbst. Wir fördern diese. Und wir werden hören, wie Gott darauf reagiert, wie er mit dieser Pandemie umgeht. Und wenn wir es uns bewusst machen lassen, wird Gott unsere Vorstellungen sprengen. Und das soll unser Predigt sein. Joe, da darf ich dich genau um die erste Folie bitten. Vielen Dank. Unser Motto, Predigtmotto für heute, Verachtung versus Gnade. Lass Gott deine Vorstellungen sprengen. Der Predigttext, das wird der Psalm 36 sein. Da steht nichts über Ebola. Sich wundern, wenn man danach liest. Ich versuche, die Brücke zu schlagen. Wer von euch liest denn gerne die Psalmen? Meldet ihr euch manchmal hier so 50-50, okay. Die Psalmen, das sind ja 150 gesammelte Gebete. Früher in meiner Bibellese, da waren die Psalmen immer sonntags und da habe ich die weggelassen, weil ich mir gesagt habe, da gehe ich ja in den Gottesdienst, dann höre ich was. Das hat mich ziemlich getroffen, weil ich gedacht habe, wow, was für ein Wahnsinnsschatz. Wie viel habe ich da noch zu lernen über das Gebet? Es sind Gebete, poetisch, manchmal auch symbolische Sprache. Es braucht eine Deutung. Und Zeit und Autoren sind nicht immer bekannt. Den Autor heute, den kennen wir, das wird David sein. Und die Funktion dieser Psalmen ist eigentlich, eine Verbindung zwischen Gott und dem Anbetenden herzustellen. Die Psalmen, die sprechen immer wieder die Herzen einzelner Christen an, von Gruppen an, werden auch gerne in Liedern aufgegriffen. Und sie haben einen Wert, der über Kultur hinausgeht, der über geografische oder zeitliche Grenzen hinausgeht. Wenn man sich überlegt, also wenn David einen Psalm geschrieben hat, dann sind es ja heute 3000 Jahre. Und ich weiß nicht, ob es euch so gehen wird wie mir, wenn ihr das hört, das ist der Wahnsinn. Nach 3000 Jahren, wie Gott hier die Seele zum Klingen bringt. Paulus selbst greift das Thema auch auf an mehreren Stellen und sagt, nehmt diese Psalmen und ermutigt euch damit. Gott hat sich ganz schön viel dabei gedacht, die in die Bibel reinzusetzen. Also mit diesem Psalm 36, da will Gott heute unsere Vorstellung sprengen. Und ich sehe in dem, habe den in drei Punkte zusammengefasst. Und in diesem ersten Punkt, da beschreibt Gott die Pandemie. Wir wollen das mal zusammen lesen auf der nächsten Folie. Der erste Punkt, ein sündiger Mensch verliert sich in seiner Gottlosigkeit, und ich möchte da die Verse 2 bis 5 lesen. Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Inneren seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen, Hass zu üben. Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Bosheit ersinnt er auf seinem Lager, er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Was beschreibt David hier? Oder wen, müsste man sagen? Beschreibt jemanden, den er als gottlos bezeichnet. Der Gottlose, und der wird bildhaft von der Übertretung angesprochen. Die Übertretung kommt zu ihm und sie fordert ihn auf, was zu tun? Gott nicht zu fürchten, nicht zu respektieren. Es kommt ihm nicht in den Sinn, sich Gott unterzuordnen. Der Begriff Übertretung, den kann man auch übersetzen mit Rebellion. Eine Rebellion. Oberbegriff für eine, wird von der Definition ein bisschen trocken, gerichtlich zu ahndendes Verbrechen. Ein gerichtlich zu ahndendes Verbrechen. Also jemand begeht eine Straftat gegen Gott. Das ist Rebellion. Er schmäht Gott. Und David sagt uns hier, der Mensch ist von dieser Sünde infiziert. Seine natürliche Gottlosigkeit treibt und ergreift ihn immer mehr und treibt ihn zur Sünde. Und der Mensch lässt sich in Sünde und Bosheit zur Gottlosigkeit anstiften. Wie ist denn hier der Krankheitsverlauf von dieser Sünde? Was macht die Rebellion des Menschen gegen Gott mit ihm? Und David beschreibt es in diesem Psalm, wie sie so schrittweise über ihn Besitz ergreift, Kontrolle ernimmt. Da habe ich ein kleines Schaubild, wenn man sich so durch die Verse durchhangelt. Nochmal einen Klick weiter. Nochmal zurück bitte. Kommt hier nichts mehr? Ah, genau. Ich dachte, ich mal es im Bildchen auf, weil das sind so viele Verse. Was passiert? Wie übernimmt die Rebellion Kontrolle von ihm? Sie fängt an im zweiten Vers, Kontrolle über die Gedanken zu nehmen, über das Herz. In deinem Herz, der Sitz deiner Motivation, deiner Gedanken. Und von dieser Motivation geht es weiter über die Augen. Die Augen ist die Ausrichtung, das, worauf du guckst. Ein Ego ein Stück weit auch. Weiter übernimmt sie Kontrolle der Worte. Das heißt, schon etwas, was wir nach außen lassen. Das eine war noch in uns drin und jetzt geht es schon nach außen. In Vers 5, sie nimmt die Kontrolle der Gedanken bei Nacht. Das heißt, selbst wenn er nachts aufwacht, hat er Blödsinn im Kopf. Sag ich mal, hat er Sachen im Kopf, die Gott nicht ehren. Und dann den Sprung in Verse 12 übernimmt sie letztendlich die Kontrolle über seine Handlung, den Fuß und die Hand, also was er tut. Stück für Stück. Womit beginnt der Befall? Müssen wir uns merken, im Herzen. Das ist so die Personenmitte, der Sitz des Willens quasi, des Urteilens auch. Und im Gegensatz zu einem Virus ist Sünde jetzt nichts, was von außen an uns reinkommt. Da können wir noch sagen, der hat mich angenießt, der ist schuld. Die Sünde sitzt schon in uns drin. Jesus sagt es in Markus 7 auch, was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was ihn verunreinigt. Also nicht, was von außen in uns reinkommt. Der Wunsch, uns gegen Gott aufzulehnen, uns von ihm loszusagen, das liegt in unserer Natur eigentlich. Da machen wir uns nicht den Gedanken, so heute werde ich gegen Gott rebellieren, sondern heute mache ich mein Ding. Das schmeichelt unserem Ego. Ich habe es unter Kontrolle, ich steuere das. Ich gebe die Richtung an. Und letztendlich haben wir Freude daran zu sündigen. Was ist damit Sünde gemeint? Das Wort umfasst mehrere Bedeutungen. Ein böses Handeln. Die Tatfolge, die aus dem hervorgeht. Sünde kann auch eine Unterlassung sein, etwas eben nicht zu tun, nicht einzustehen für etwas. Im Text, da werden unterschiedliche Konsequenzen aufgeführt, in Vers 3 zum Beispiel, dass er Hass übt. Jetzt meldet euch nicht, okay, ich stelle euch eine Frage, meldet euch nicht. Das ist eine Frage an euch. Kennst du das? Hass üben? Wo du sagst, wenn ich jetzt einen Baseballschläger in der Hand hätte. In Vers 4, Lüge und Betrug. Etwas nicht ganz so darstellen, wie es ist. Nicht ganz so schlecht wegkommen. Und ich will hier wirklich nicht, also mit einem erhobenen Zeigefinger stehen. Ich sage, ich finde mich hier wieder in der Baseballschlägergeschichte. Lüge und Betrug. Aufgeben, verständig zu handeln oder Gutes zu tun, in gewisser Hinsicht auch eine Resignation. Mensch, Gott, ich habe das schon so oft gehört und ich habe schon so oft versucht und es klappt einfach nicht. Ich passe nicht in die Kategorie rein. Lass gut sein. Da sind andere, mach's mit denen. Eine Resignation. Bosheit bis in die nächtlichen Gedanken. Ein unguter Weg im Prinzip, den eigenen Prioritäten oder Gedanken nachzulaufen. Oder auch Vers 5, eine tolerante Einstellung dem Bösen gegenüber. Kommt es jemand von euch bekannt vor, was David hier beschreibt in dem Psalm? Ja, immerhin 3000 Jahre her, kann man sagen, okay, Menschheit hat sich geändert. In Pullingen nicht. Denke ich immer an die Tatorte, wo es dann heißt, das war ich nicht, kann mir das nicht vorstellen. So stehe ich dann da. In Römer 3,10, er bringt das auf den Punkt. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Und es gibt Momente, wo es uns bewusst ist und wo es uns weniger bewusst ist, aber es trifft einfach zu. Es liegt nicht in unserer Natur, Gott zu suchen, sondern ihn abzulehnen, uns aufzustacheln gegen ihn. Wie ein Naturgesetz. Und er geht noch weiter und sagt, auch gute Menschen, in Anführungszeichen gute Menschen, zollen Gott ja nicht den Respekt, der ihm zusteht. Also da fängt die Sünde ja eigentlich an. Was mir da hilft, ist die Illustration, die Jesus selbst gibt für Mord. Er sagt, Mord ist ja nicht der Baseballschläger eben, wenn ich einem den Schläger über den Kopf ziehe, sondern wenn ich zu meinem Bruder sage, du Narr, und ich fange deinem ganz kleinen Kreis an, also wirklich, ich habe einen Bruder und da fallen mir genug Situationen ein. Man denkt, Mensch, jetzt sind wir älter, gell? Da lebt man nicht mehr zusammen. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Und Gott sagt, schau mal, da fängt es an. Und auch bei uns beginnt eben diese Ablehnung im Herzen. Und Gott weiß, was in unserem Herzen los ist. Ist dir die Sünde in deinem Herzen bewusst? Diese Rebellion gegen Gott? Das ist ganz wichtig, wenn wir inzwischen Werbungen hören, ja, das mich ärgert das richtig. Da wird Eis dargestellt als eine Sünde. Ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung kennt von Lagnese. Denkt, das Sünde ist nicht das Fett an unseren Hüften, sondern das Fett um die Herzen rum, wo wir sagen, ich habe keine Probleme. Gott, wir sind quitt quasi. Das ist das Problem. Und die Frage ist, wer soll die Kontrolle über mein Leben, über dein Leben haben? Wahllose Triebe, zunächst auf die Kosten anderer und dann auf deine Kosten oder Gott? Ein Gott, der dich liebt. Und ich möchte euch ermutigen, und mich selbst auch, basierend auf diesem Text, dass wir Gott die Kontrolle geben über unser Leben. Dass wir uns rausführen lassen aus dieser Hass, aus den Lügen, die David hier beschreibt, aus Betrug und Hinterlist, auch aus einer Kleingläubigkeit. Ich bitte Gott immer wieder, mach mir das Fenster groß von dem, was du tun kannst. Dass wenn wir singen, du bist prächtig, dass sich das am Montag wiederfinden lässt. Du bist prächtig. Und er hat keine Grenzen. Kleine Illustration. Jetzt sind ja, vor 100 Jahren war der Erste Weltkrieg. So voll am Toben, mitten im Gang. Ich gefragt, lernen wir aus der Geschichte? Lernen wir draus? Wer von uns hätte gedacht, vor 3-4 Jahren, wo wir heute mit Syrien stehen, wer von uns hätte gedacht, was in der Ukraine passiert, dass da auf einmal ein Teil zu Russland gehört. sag's wertfrei, aber einfach, wer hätte das kommen sehen? Und das fing mit kleinen Handlungen an, unter der Oberfläche, da waren wir nicht involviert. Und zack, ist da ein Krieg auf der Matte, der sich im Fall von Syrien bis auf uns dann auswirkt. Der Anfang wirkt da gar nicht so bedrohlich. Und die Sünde setzt da ihren Hebel am Herzen an, das muss uns bewusst sein. Sie will uns die Anerkennung, den Respekt vor Gott nehmen. Das ist diese teuflische Taktik. Nichts anderes als im Garten Eden. Der Teufel leugnet ja Gott gar nicht. Sagt er nicht, Gott sagt nichts. Er sagt, hat er wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Er hat geredet, irgendwas hat er gesagt, aber war es das? Er kratzt da an den Fugen. Schenk Gott die Achtung, setz ihm dein Herz aus. Zum Beispiel, indem du ihm Zeit einräumst. Auch unter der Woche. Unterschied zwischen Viren und Sünden. Viren werden übertragen und die Erkrankten, die können in Quarantäne gebracht werden. Die kann man isolieren und dann dort in einem geschützten Umfeld behandeln. Die Sünde, die nehmen wir mit. Die würde in dieses Quarantänezelt mitgenommen werden. Wir stacheln sie selbst an. Immer wenn wir uns auf was anderes ausrichten als auf Gottes Willen. Wie geht Gott damit um? Und das sehen wir jetzt im zweiten Abschnitt. Und das ist der Knaller. Zweiter Abschnitt. Die Verse 6 bis 10. Ein gnädiger Gott befriedigt alle Bedürfnisse des Menschen. Und jetzt ist so, ich gehe davon aus, die meisten von euch sind heute nicht zum ersten Mal da. Und die meisten von euch, die haben auch von dieser Gnade schon mal gehört. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, dass wir sagen, ich weiß ja, dass der Teil hier kommt. Wir haben ja heute Morgen schon vom Kreuz gesprochen, gell? Und deswegen habe ich auf diesem ersten Punkt so rumgetrampelt, weil das ist wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen. Dass wir wissen, wo wir herkommen. Und vor diesem Hintergrund passiert jetzt der zweite Teil. Ein gnädiger Gott befriedigt alle Bedürfnisse des Menschen. Mal gespannt, was ich euch jetzt erzählen werde. Wir lesen zuerst die Verse 6 bis 10. Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, o Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Was ist denn hier los? Das ist derselbe Psalm? Ich kann euch ja hier eine Menge hinschreiben, gell? Der ein oder andere hat eine Bibel dabei. Ist derselbe Psalm, verrückt, oder? Er beschreibt den Menschen und jetzt beschreibt er, wie Gott ist. David ist begeistert von Gott. Er sprudelt so aus ihm raus. David jubelt über einen gnädigen Gott. Seine Gnade und Treue, die sind unfassbar groß. Er gibt den Menschen Gerechtigkeit, Rechtsspruch, Hilfe, Schutz, Sättigung, Freude, Leben, Licht. Er gibt ihnen alles, was sie eigentlich brauchen. Ungeachtet der Verachtung. Ungeachtet dessen, wie der Mensch sich verhält, wie er sich davor benommen hat, steht er hier mit einer gigantischen Gnade und Treue gegenüber. Wisst ihr noch, was das ist, Gnade? Was meint David denn damit? Er beschreibt damit eine Einstellung, eine Verhaltensweise, die über das notwendige Maß hinausgeht. Das wurde auch in Gemeinschaft oder in Recht benutzt, bei Pflichten. Du hast ja, wir alle, Rechte und Pflichten. Und ich meine jetzt nicht nur gesetzliche, sondern auch familiär. Ich weiß nicht, wer eine Einladung zu einem Geburtstag als was Tolles oder schon als eine Verpflichtung empfindet. Und Gnade ist, wo ich über die Maße hinausgehe. Eine unerwartete Freundlichkeit und Zuwendung. Und ich habe überlegt, wie man sowas gut darstellen kann und bin auf das Bild gestoßen von echte Geschichte von einem Matador. Da würde ich gerne ein Bild zeigen. Echte Geschichte. Matador, sein Job ist ja, einen Stier möglichst spektakulär zur Strecke zu bringen. Und weil die Leute Eintritt bezahlt haben, soll das nicht in 10 Minuten vorbei sein. Und deswegen nehmen die erstmal kleine Spieße und hauen die dem in den Rücken rein, diesem Stier. weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, wenn der dann langsam ausgeblutet ist, kommt es mit einem Todesstoß zum Ende. Also grausige Geschichte. Und wenn einer sauer sein sollte an dieser Situation, dann der Stier. Also das ist wirklich ätzend, dass man da vorgeführt wird und umgebracht wird. Und bei diesem Kampf, bei dem Torero Alvaro Munera, war das so, er war schon ziemlich weit und dann ist ihm ein Fehler unterlaufen. Und der Stier hätte ihn auf die Hörner nehmen können. Und das ist eigentlich das normale Verhalten. Deswegen gucken die Leute ja zu. Das macht ja die Spannung. Wird es der packen? So sind wir ja drauf. Dann gucken wir das an. Und der Stier hätte die Gelegenheit gehabt und er hält vor ihm an. Und nicht, weil er ausgeblutet ist und schwach ist, sondern er hält vor ihm an und nimmt ihn nicht auf die Hörner. Und das ergreift den Stierkämpfer derart, der sehr wohl weiß, was da los ist, dass er zusammenbricht vor dem Stier. Der setzt sich dahin, dem verlassen alle Kräfte und die Geschichte geht dann so weiter, er sagt dem Stierkampf ab und wird auch zu einem überzeugten Gegner von Stierkampf. Aber einfach als Bild von Gnade, also wenn in diesem Moment jemand das Recht gehabt hätte, diesen Torero auf die Hörner zu nehmen, dann dieser Stier. Und er tut's nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu weit hergeholt. Gott hat allen Grund, es dem Menschen gleich zu tun und ihm den Rücken zu kehren. Aber er ist ihm gnädig. Er macht ihm in Jesus ein Friedensangebot. Und es wird noch besser, er ist ihm treu. Die treffen sich nicht am runden Tisch und sagen so, Bombs, das sind die Vertragsbedingungen unterschrieben, wenn das gebrochen wird, dann ist Ende Gelände, sondern er ist treu, er ist zuverlässig. Das ist sein Wesen, sein Charakter, wenn man so will. Er ist davon geprägt. Und Gott fordert uns heraus, ihm immer und in jeglicher Situation zu vertrauen. Und er sagt, ich werde dich nie hängen lassen. Ich werde dich nie hängen lassen. Und ich kann euch das erzählen, ob ich das selbst begreife oder ob ihr das begreift, da bitten wir Gottes Geist drum, dass er das tut. Und dass wir rauslaufen und sagen, ich weiß es, mein Gott wird mich nie hängen lassen. David beschreibt Gottes Eigenschaften weiter und er muss in die Natur gehen, um Bilder zu finden, mit denen er das darstellen kann. Er sagt, seine Gerechtigkeit ist so beständig und mächtig wie Berge. Nichts ist so tief wie Gottes Rechtsspruch. Und wieder kommt David in Vers 8 dann auf Gottes Gnade zu sprechen und sagt, sie sei köstlich. Hier schon mal Gottes Gnade als köstlich beschrieben. Es ist etwas, das er genießt, indem er schwelgt. Wir sehnen uns nach Dingen, die wir genießen können. Weißt du noch, wir haben als Kinder mal von einem Bekannten eine Honigwabe geschenkt bekommen, also eine gefüllte Honigwabe. Und in der haben wir geschwelgt, die haben wir genossen, die haben wir ausgeschlürft. Und so stelle ich mir das vor, weil man, da macht man sich als Kind ja gar keine Gedanken, wie man danach aussieht, triefend. So schwelgt er in dieser Gnade. Die werden satt an dem, was Gott ihnen gibt. Kennst du diese befriedigende Gnade? So in dieser Wonne getränkt, wie das hier in Vers 9 beschrieben wird. Warum macht Gott es? Warum geht er mit dem Menschen so um? Das stimmt. Und es geht um seine Ehre, ja. Es geht immer um ihn. Ich packe jetzt zusammen, ja, und dann sind wir fertig für heute. Aber das ist auf den Punkt gebracht, weil es um ihn geht und seine Ehre, weil uns liebt, weil er so ist. Weil das sein Wesen ist. Er ist treu. Schlagt mal bitte auf. 2. Korinther 4,15. Ich sage jetzt aber nichts Neues. Okay? 2. Korinther 4,15. Das war mir wichtig, dass wir das zusammen lesen. Denn alles geschieht um euretwillen. Erster Teil. damit die Gnade zunehme, zweiter Teil, und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache, was wir gerade gehört haben, zur Ehre Gottes. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Gott ist gnädig, weil er uns zum Dank ihm gegenüber führen möchte, und dieser Dank wiederum ehrt ihn, und es geht um ihn, um seine Ehre. Seine Großartigkeit wird durch seine Gnade erlebbar. Genießt du Gottes Gnade? Würdest du sie als köstlich beschreiben? Was kann ich tun, dass mir Gottes Gnade wieder köstlich wird? Lies den Psalm 36 zu Hause nochmal. Bleib dran zu lesen. Das ist das, was wir tun können. Räumen Zeit ein. Und es ist ein Ringen. Immer wieder. Dass wir ihm Zeit geben. Dass wir ihm danken. Dass wir zusammen singen. Das ist eine Zeit, wo wir ihm ehren. Dass wir voreinander Zeugnis geben über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Gott will und kann alle unsere Bedürfnisse befriedigen, weil er weiß, was wir brauchen. Und jetzt schauen wir uns den Vers 10 nochmal an. An wen erinnert euch der Vers 10? Ich lese den gerade nochmal. Denn bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ganz kleiner Brückenschlag ins Neue Testament, gell? Wer sagt, ich bin das Licht, ich bin die Quelle des Lebens? Also hier wird eindeutig von Jesus gesprochen. Und es sind auch die zwei Punkte. Leben betrifft das Herz. Da, wo die Sünde ansetzen will, da will Jesus Raum einnehmen. Das Licht ist für die Augen, da, wo wir hingucken wollen. Jesus will das Licht sein, da, wo wir hinschauen sollen. Jesus will, soll und kann den Platz einnehmen, den der Mensch, den wir sonst der Sünde einräumen würden. In Römer 6 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe, genau das, was wir hier lesen, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und es geht sogar noch weiter. Sagt nicht, ich will euer Licht sein, sondern ihr, liebe Pfullinger, ihr sollt in Pfullingen das Licht sein. Ihr seid das Licht von Pfullingen, der Welt. Aber darf man hier austauschen. Wann warst du denn das letzte Mal jemandem gegenüber gnädig, das heißt unerwartet freundlich oder entgegenkommend? Wann warst du denn gnädig? Wann hat jemand bei dir einen Bock geschossen und du hast gesagt, wir gehen darüber hinweg? Ich verzeihe dir. Was ist deine Motivation? Was hat denn Jesus motiviert zu dieser Gnade? Das haben wir gehört, er liebt uns. Möchte ich euch eine moderne Geschichte erzählen, die mir als wahr weitergegeben worden ist von einem Vater und einer Tochter, und die hatten die Ehefrau und die Mutter verloren. Die ist verstorben und sie waren in der Zeit danach viel am Weinen, am Austauschen, und sie haben eine Segelreise zusammen gemacht auf dem Meer, auch um zu verarbeiten, um Zeit zum Reden zu haben. Sie waren da draußen auf dem Meer und dann fragt die Tochter den Vater, liebt Gott uns so sehr, wie Mama uns geliebt hat? Was antwortet man da? Und der Vater sagt, guck mal, nach Westen, nach Osten, Norden, Süden, überall war Meer. Also sie waren wirklich weit draußen. Überall war Meer. Und er sagt, Gottes Liebe, die ist noch weitreichender. Die geht darüber hinaus. Und dann sagt das Mädchen, boah, stell dir vor, und wir sitzen hier mittendrin. Mittendrin in dieser Liebe. Gott liebt dich und deshalb ist er dir gnädig. Und du? Liebst du Pfullingen? Braucht die Liebe, dass wir gnädig sein können. Und wird dann das Leben angst- und beschwerdefrei? Ist das die Lösung? Ist das, was David sagen will? Nicht ganz. Das bringt uns zu unserem letzten, zum dritten Punkt. Ein bittender Mensch sucht Gottes Gnade und Schutz. Ich lese die letzten drei Verse, 11 bis 13. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Da sind gefallen die Übeltäter, sie wurden umgestoßen und können nicht mehr aufstehen. David wusste in seinem Leben um zwei Sachen. Das eine ist, er wird sich ohne Gott in Sünde verstricken. Und das zweite ist, er wird bei Gott Gnade und Schutz finden. Und auch wenn Gott ihn nicht augenblicklich aus der Welt rausnimmt, und er war wirklich in dramatischen Situationen, bittet er Gott um den Erhalt dieser Gnade, um diesen Schutz. Und er vertraut darauf, dass Gott ihn versorgen wird, ihn immer wieder annehmen wird. Er glaubt, dass Gott handeln wird. Und es sind drei Dinge, die er uns hier als Vorbild mit auf den Weg gibt. Das eine ist, er bittet Gott, ihm diese Gnade zu erhalten. Das heißt, er geht nicht davon aus, dass sie selbstverständlich da ist. Er bittet um Schutz vor Hochmütigen und Gottlosen, also vor Menschen, die Gott ablehnen, die so tun, als gäbe es Gott nicht. Und das dritte ist, er erinnert sich daran, dass Gott Übeltäter zur Strecke bringt. Er vertraut darauf, dass Gott Recht richten wird. Kommen wir nochmal zu uns. Welches Selbstverständnis hast du von Gottes Gnade? Wie sehr gehört es einfach schon zu deinem Bild dazu? Ach ja, und er ist ja gnädig. Grüner Haken. Wir wissen ja, dass wir auf Gnade keinen Anspruch haben. Das ist paradox. Also per Definition kann man auf Gnade keinen Anspruch haben. Weil es ja der Gnädige ist, der sich entscheidet, die über die Maße hinaus zu geben. Das ist ein Geschenk. Für uns ein lebensnotwendiges Geschenk. Außer Gottes Gnade brauchen wir auch nichts. In 2. Korinther 19 heißt es, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, zur Vollkommenheit. Andere Übersetzungen sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Wir sind aus Gnade vom Tod befreit und berufen, aus Gnade zu leben, Gott unser Leben auch zur Verfügung zu stellen. Wie wirkt sich diese Gnade bei dir aus? Kleines Bild dazu. Hermeline, kennt ihr Hermeline? Das sind kleine weiße Tierchen. Das war früher ganz schick, Mäntel zu haben. Nicht bei dem Wetter, die mit Hermelin geziert sind. Und der ändert seine Fellfarbe. Der wird im Winter zu Tarnzwecken weiß. Und das ist in dem Hermelin so angelegt, dass er weiß, also zu seinem Schutz, ich muss weiß bleiben. Wenn ich Schmutz an mir dran habe, dann fliegt meine Tarnung auf und dann erwischen mich meine Feinde. Und er achtet nicht nur darauf, dass er selber schön sauber ist, sondern der Eingang zu seinem Schlupfloch, der wird auch geputzt. Das ist etwas, was bei dem auffällt. Was hat denn jetzt der Hermelin mit uns zu tun? Das ist die Einstellung, die mit einem gesunden Verständnis von dieser Gnade einhergeht eigentlich. Eine geistliche Reinheit. Das heißt, wir wollen nicht geistig reinbleiben, um Gnade zu empfangen, sondern weil wir Gnade empfangen haben, weil wir Gottes Geist in unserem Herzen Raum geben mit diesem Gedanken. Deswegen suchen wir seine Nähe. Weil er dafür bezahlt hat, für diese Reinheit mit seinem Leben. Deswegen bleiben wir in seiner Nähe. Und der letzte Punkt ist, Jesus wird zum Ziel kommen. Und er wird die Verbrechen ihm gegenüber und die Verbrechen seinen Kindern gegenüber auch richten. Und er hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Wie wir es hier auch gehört haben, er liebt den Menschen, er hat keinen Gefallen dran, aber er wird richten und er wird einen Schlussstrich ziehen. Und wir haben schon erlebt, wie er dem Teufel widerstanden hat. Und er gibt uns den Ausblick, er sagt, es kommt der Tag, ich werde eure Tränen abwischen. Ich werde alle Tränen abwischen. Trau ihm das zu. Damit sind wir am Ende. Die drei Punkte nochmal zusammengefasst. Vielen Dank, Joe. Unser Predigtmotto war Verachtung des Menschen, muss man sagen, versus der Gnade Gottes. Lass Gott deine Vorstellungen sprengen mit seiner Gnade. In drei Punkte gesehen, als Sünder verlierst du dich in deiner Gottlosigkeit. Irgendwann übernimmt sie die Kontrolle. Du denkst, du steuerst sie, sie übernimmt die Kontrolle. Und Gott kann diese Herzen verändern, kann unsere Herzen verändern. Und das Zweite war, Gott befriedigt unsere Bedürfnisse. Jetzt sagst du ja, aber mein Bedürfnis ist eine Harley. Nee, das, was du wirklich brauchst, Gott befriedigt, was du wirklich brauchst. Vertrau seiner Versorgung und gib dich nicht mit dem zufrieden, was diese Welt zu bieten hat. Und das Letzte ist, bitte du Gott um seine Gnade und Schutz. Nimm es nicht als was Selbstverständliches, sondern streb dieser geistlichen Reinheit nach. Das war's, was ich euch mitbringen wollte. Und ich möchte zum Abschluss gerne auch nochmal beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du immer und immer wieder zu uns redest und dass du geduldig bist und treu bist. Und ich möchte dich bitten, für mich, für uns, dass wir deiner Gnade Raum geben, dass wir sie nicht als selbstverständlich von dir annehmen, Herr. Und schenk du uns in der kommenden Woche Gelegenheiten, das ist eine Herausforderung, schenk du uns Gelegenheiten, gnädig zu sein, weil wir damit deine Liebe und dein Licht in diese Welt tragen. Amen.